Und das ist übrigens auch eine Einladung, wenn Medienvertreter zuhören. Ich gehe in jede Talkshow, wo es ein Gespräch gibt, an Tischen, wo ich weiß, dass ich das Lästerthema bin und du über mich schreibst, was du willst, gibt es ein ganz klares Nein, weil ich es umgekehrt auch nicht so machen würde. Wenn wir auf so ein Seminar schauen, wo ich immer noch, auch 2024, alles dafür tun würde, dass wenn der junge Steffen Kirchner vor 20 Jahren dahin kommt, mit einer großen Vision, als Sportler damals in deinem Fall, als Visionär, der das auf andere übertragen würde, würde ich auch heute noch, auch mit Kritik, jeden Winkel wählen, der dich dazu enabled, am Montag, wenn das Seminar vorbei ist, die Kraft aufzubringen, das zu tun. Auch mit den Übungen, die kritisiert werden, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Aber dieser Winkel ist nicht bei jedem gleich.
Das finde ich heute generell in unserer Gesellschaft so schade und auch wirklich schlimm, dass wir nicht mehr streiten und diskutieren können, ohne immer sofort persönlich zu werden. Es gibt nicht mehr, was man inhaltlich an jemanden kritisiert, ohne dass die Person immer gleich mit reingerissen wird und in Bausch und Bogen verurteilt wird. Ne? Das fand ich bei dir sehr krass.
Beginn zu meditieren, Dankbarkeitsliste, leg dir Notvorrat an, was auch immer das ist. Investieren Krypto, Gold, Silber, das für deine Familie halt. Bau dir einen scheiß Plan B auf, auch wenn du da keinen Bock drauf hast, weil hier braut sich was zusammen. Und wenn du mich fragst, sind wir in den 3 Jahren mitten in der zusammengebrauten Scheiße drin, weil, und das ist nur die Tobias Beck-Meinung, die muss niemand unterschreiben, es ein paar gestellte Weichen gibt, die keine Regierung, egal in welcher Farbe oder Farbstellation, mehr retten kann, weil das wird wieder 20 Jahre dauern, bis das wieder hochgeht. Und dafür muss ich kein Wirtschaftswissenschaftler sein und kein Hellseher sein, sondern ich wünsche in 3 Jahren sagen zu können, wie gut, dass wir alles in unserer Macht getan haben, um Menschen mitzunehmen und sie darauf vorzubereiten, was kommt. Weil Persönlichkeitsentwicklung zeigt sich dann, wenn's unten im Schlamm ist und nicht, wenn wir auf irgendeiner Wolke stehen. Jeder total entwickelt und mit dem Universum verbunden.
Liebe Freunde, so einen großen Teil meines Lebens, kann ich sagen, war ich selbst auf etwas, was man wahrscheinlich Erfolgsweg nennt und versucht, irgendjemand zu werden und alles Mögliche zu erreichen und alles Mögliche zu schaffen. Und bis ich dann irgendwann selber gemerkt habe, auf diesem Erfolgsweg, da gibt es keine Ziellinie. Und irgendwann kam dieser Impuls, diesen Erfolgsweg nicht zu verlassen, aber vielleicht in einen, ich würde heute sagen, in einen spirituellen Weg zu verwandeln und zu transformieren, der den Erfolg mitnimmt sozusagen. Und ich habe für mich über die letzten Jahre am meisten lernen dürfen und manchmal auch lernen müssen, dass es auf diesem spirituellen Weg im Leben eben nichts zu gewinnen gibt, sondern im Grunde nur was loszulassen. Es gibt nichts zu werden, sondern eigentlich nur zu sein. Und es gibt auch nichts, wo du hinkommen kannst, sondern es geht eher ums Ankommen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, heute dieses Gespräch zu führen mit einem Mann, der tatsächlich der Erste ist, der in diesem Podcast das dritte Mal tatsächlich zu Gast ist, lieber Tobi. Und das habe ich nicht aus Spaß gemacht oder weil mir nichts anderes eingefallen ist und auch nicht mit irgendjemand, der jetzt einen prominenten Namen hat, sondern ganz bewusst mit dir, weil dein Weg, glaube ich, vielleicht ein ähnlicher Weg ist und weil du ihn auf eine Art und Weise verkörperst und vielleicht auch magst du uns heute ein bisschen einführen in deinen Weg, was auch so die letzten 1, 2, 3 Jahre war, wo, glaube ich, viel auch passiert ist, wo es große Einschläge auch gab. Ja, niemand kann das wahrscheinlich so gut auch nachvollziehen und vielleicht auch ausdrücken und in die Welt bringen wie auch du. Wer heute mein Gast ist, wenn ihr es jetzt noch nicht seht, wenn ihr es nicht auf YouTube hier jetzt gerade seht, sondern hört, aber vielleicht habt ihr es ja im Titel dann schon gelesen, ist Tobi Beck. Und so alle 3 bis 4 Jahre führen wir hier so ein Gespräch. Und es ist gefühlt immer wie so ein neues Leben, in dem wir dann an der Stelle sind. Was sich bei Tobi nicht verändert hat, ist aus meiner Sicht der Erfolg. Es kam zu den vielen Erfolgen, die er auch aus der Vergangenheit kennt und wahrscheinlich kennt ihr ihn sowieso. Und wenn nicht, dann findet ihr natürlich wie immer alle Links zu Tobis Kanälen in den Shownotes. Ja, was sich nicht verändert hat, ist, dass er Tausende und Zehntausende von Menschen jedes Jahr begeistert in seinen Formaten, in seinen Ausbildungen, auf den Bühnen dieser Welt, tatsächlich dieser Welt mittlerweile, natürlich Millionen, Multimillionen von Downloads in seinem Podcast. Mittlerweile ist er mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Ich habe mal das auch rausgeschrieben. Dein Buch Unbox Your Life ist ja tatsächlich in 19 Sprachen übersetzt worden und in 36 Ländern veröffentlicht worden. Also der Erfolg ist nach wie vor groß. Aber ich merke oder ich glaube zu merken, mal schauen, ob da die Wahrnehmung stimmt, dass der Tobi mittlerweile ein anderer Tobi ist. Vielleicht ist es auch tatsächlich der Wechsel vom Tobi Beck zum Tobias Beck, so wie es früher im Fußball der Schweini war, der dann irgendwann zum Bastian Schweinsteiger geworden ist. Also wirklich eine Transformation in einer anderen Reife. Ich nehme dich anders wahr und ich bin unglaublich gespannt und unglaublich glücklich, dass du dir heute die Zeit nimmst, um heute bei Die Kunst zu leben dabei zu sein und ein bisschen was über dein Leben erzählen willst. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Danke für die tolle Einleitung. Da waren ganz viele Dinge schon dabei, die könnte ich wahrscheinlich nicht besser formulieren. Und wie du vielleicht auch siehst, ne, der Tobi, der jetzt Tobias ist, hat mittlerweile eine große Brille und die Haare werden an der Seite langsam grau. Vielleicht war ich auf zu vielen Bühnen in den letzten 20 Jahren. Oder es ist eben einfach der Moment des Wandels im Leben gekommen, dann nochmal nachzudenken, ob höher, schneller, weiter eben die beste Option für uns Menschen ist. Ja. Und da kann ich vielleicht schon vorweggreifen, ist irgendwie für mich die Antwort ein erst sehr leises, anklopfendes und dann immer ein lauter, wahrnehmbares Nein geworden. Mhm. Und da stellte sich natürlich die größte Frage, ja, aber das ist ja das Einzige, was ich kann. Also ich kann ja nur laut, ich kann ja nur witzig, ich kann ja nur Entertainment machen und das sind die Bausteine, die dann eben zu dem vermeintlichen Erfolg geführt haben. Und wer bin ich eigentlich, wenn ich das alles nicht mehr mache? Und da können wir vielleicht ein bisschen reintauchen, die intensivsten Jahre meines Lebens, glaube ich, bisher.
Ja, es gibt ja, jeder will ja die Höhepunkte des Lebens immer erreichen und du hast viele, viele Höhepunkte auch schon erreicht. Ich glaube, es werden noch viele kommen, aber es waren ja schon einige Höhepunkte, aber eben halt auch einige Tiefpunkte. Und so nach dem alten Polaritätsprinzip wissen wir, dass beides am Ende des Tages eben keine Gegenteile, sondern wenn dann Gegensätze des Gleichen sind, dass beides irgendwo auch zusammengehört. Und es gibt ja eine Gemeinsamkeit zwischen Höhepunkt und Tiefpunkt. Es ist ja beides ein Wendepunkt, wenn man sich es auch mal so grafisch vorstellt. Na, jeder Höhepunkt ist ein Wendepunkt in die andere Richtung und der Tiefpunkt, aber eben halt auch genauso. Wie würdest du das jetzt mit Rückblick auf deine letzten Jahre denn so bezeichnen? Was waren denn so die entscheidenden Wendepunkte tatsächlich mal unabhängig vielleicht auch von einem von außen zu bewerteten Höhepunkt, weil was ich vielleicht von außen als deinen Höhepunkt bewerten würde, würdest du heute vielleicht im Nachgang eben gar nicht unbedingt als diesen positiven Höhepunkt beschreiben oder wie auch immer. Was waren die Wendepunkte in den letzten Jahren für dich?
Zu dem, was du gerade sagst, diese Pluralität, in der wir leben, zwischen Hoch und Runter, Sonne, Mond. Ich habe für mich zum einen erkannt, dass diese Dinge, nach denen ich und viele andere eben auch gewetteifert haben, auch wenn wir wissen, dass es nicht glücklich macht, haben wir es trotzdem irgendwie alle versucht oder zumindest versuchen es so viele, Millionär werden, einen Spiegel-Bestseller zu schreiben und jetzt auch noch Platz 1. Ich habe halt vor allem gemerkt, dass hinter diesen Türen nichts ist. Und das war unglaublich desillusionierend für mich, weil ich ja das für mich als gesellschaftlichen Norm und Erfolg erwartet habe, dass jetzt da was kommt, dass mich das zufriedenstellt, dass mich das besser schlafen lässt und dass mich das vielleicht auch weniger in die dunklen Täler reinblicken lässt. Jetzt zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, bin ich sehr dankbar für die Dinge, die ich jetzt gleich erzählen werde. Währenddessen haben die aber die positiven Dinge auf jeden Fall überlagert. Dahinter versteckte sich aber ein großes Geschenk. Und das ist, dass ich in der Tiefe meine Teilnehmenden, also Teilnehmende meiner Seminare bei der Tour, aber auch in meinem direkten Umfeld, meine Mutter, meine Partnerin und Kinder, in einer ganz anderen Form bereit bin wahrzunehmen, tiefer zu gehen, als ich das vorher war, weil ich kannte das andere nicht. Also ich war nicht in der Lage, dahin zu schauen. Und früher habe ich zu Menschen auch laut gesagt, du konzentrier dich doch auf das und das, stell dich doch nicht so an, leg mal deinen Fokus um, so diese Dinge, die wir in Büchern und Seminaren gelernt haben. Wenn du aber so viel Schmerz gleichzeitig erlebst, was viele, die hier zuhören, mit Sicherheit in ihrem Leben auch getan haben oder jetzt gerade in diesem Erlebnis sind, bei mir war es beginnend mit Sicherheit der Tod meines Vaters, wo natürlich kognitiv wusste, dass das irgendwann kommt. Der war sehr stark an Krebs erkrankt und eben in einer Form Bauchspeicheldrüsenkrebs, das dir ein paar Wochen oder Monate gibt. Das heißt, ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten. Was ich aber nicht wusste, ist, dass zeitgleich nicht nur mein Vater stirbt, sondern mein bester Freund und derjenige, der in der Vergangenheit immer der war, der gesagt hat, lass ihn mal, aus ihm wird schon was. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. He got my back, immer. Und jetzt war diese Person plötzlich in der Familie nicht mehr da. Und darauf kann dich niemand vorbereiten. Obwohl jedem von uns das passieren wird, kannst du das nicht vorher lernen und auch nicht in einem Kurs lernen, sondern ich musste da halt selber durch. Und dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hätte, nämlich das Universum hat dann an allen Ecken und Kanten gleichzeitig die Nagelprobe in meinem Leben angewendet. Also mein Vater ist in meinen Armen verstorben, ein paar Monate später, und ich gebe jetzt nur diese Einschläge wieder und wir können da gerne tiefer reingehen, ist meine Ehe geschieden worden. Ein paar Monate später ist ein Teil meiner Firma weggebrochen. Ich habe meinen ersten großen Shitstorm bekommen. Ich habe einen Medienbash bekommen. Und ich will dafür auch keinen Klaps auf die Schulter oder eine Umarmung haben, sondern es ist alles gleichzeitig passiert. Und das gleichzeitig gehandelt zu bekommen, das war die bisher mit Abstand schwierigste Zeit meines Lebens. Vor allem aber, weil es die letzten 18 Jahre, trotz Dingen, die passiert sind, immer nach oben gegangen ist. Und die Fallhöhe war echt hoch. Also, und gleichzeitig hatte ich verkaufte Seminare, musste auf die Bühne gehen. Aber ich konnte nicht mehr und ich wollte auch nicht mehr. Ich wusste auch nicht mehr, was ich sagen sollte, weil ja dieser Teil in mir gar nicht mehr da war. Und das war unglaublich anstrengend für mich einfach auf einer menschlichen Ebene. Und ich musste an alle Werkzeuge dran, die ich jemals bei irgendeinem Kurs irgendwo gelernt habe. Und mittlerweile rückblickend weiß ich, das Universum ist halt eben nicht laut, sondern ganz leise und fragt halt immer, und jetzt? Und wenn das dann nicht ist, was ist es dann? Also was, es ist ja clever, ne? Das Universum ist clever, das Gehirn ist clever. Und ich will gar nicht sagen, dass ich da komplett durch bin. Ich will sagen, dass ich dieser Erfahrung auch nicht geraubt werden möchte, weil ich jetzt eben ein anderer bin, für den ich auch dankbar sein kann jetzt. Währenddessen, nein, auf keinen Fall. Währenddessen war das die Hölle. Aber es muss eben vielleicht durch den Kokon durchgegangen werden im Leben. Und wenn Menschen hier zuhören, die Menschen auf Bühnen wahrnehmen, als wäre da nichts, Politiker wahrnehmen, als wäre da nichts, Schauspielerinnen wahrnehmen, als wäre da nichts, doch da ist was in deren Leben. Das zeigen die nur nicht nach außen.
Würdest du sagen, weil ja auch die Ereignisse trotzdem sehr unterschiedlich sind, ne? Einmal dieses aus meiner Sicht beispiellose Medienbashing, das du da bekommen hast. Ich habe mich ja damals, als das losging, weil du hattest ja nicht eines, sondern das ging ja wie in Wellen immer wieder von irgendeiner Seite, kam das und ging nicht nur auf dich, aber eben sehr stark auf dich, weil du halt der Kopf der Branche da auch jetzt bist oder zumindest auserkoren wurdest als der Kopf, der halt dann am meisten abgekriegt hat. Ich habe mich da von Anfang an ja auch relativ klar positioniert, auch öffentlich, habe das von Anfang an auch kritisiert, wohl wissend, dass ich nicht bewerten kann, groß inhaltlich, was die da sagen, sondern ich habe immer deine Person verteidigt sozusagen, weil Das eine ist die eine Sache, die kann ich nicht bewerten. Da können wir vielleicht auch mal reingehen, ob es da irgendwas gibt, wo du selber heute vielleicht sagst, ah, das hätte ich vielleicht auch anders machen können oder müssen, weiß ich ja nicht, ne? Aber deine Person war sozusagen, und das finde ich heute generell in unserer Gesellschaft so schade und auch wirklich schlimm, dass wir nicht mehr streiten und diskutieren können, ohne immer sofort persönlich zu werden. Es gibt nicht mehr, was man inhaltlich an jemanden kritisiert, ohne dass die Person immer gleich mit reingerissen wird und in Bausch und Bogen verurteilt wird. Ne? Das fand ich bei dir sehr krass. Und diese Art von, ja, eigentlich ist es ja fast ein Schicksalsschlag, den du da erlebst, ist ja jetzt im Kontrast zum Tod des Vaters oder der Scheidung, wo du ja sozusagen wieder wahrscheinlich mehr einen eigenen Anteil noch drin hast, als dass halt leider mal ein Elternteil verstirbt. Es ist ja so unterschiedlich. Gibt es trotzdem etwas wie eine Art gemeinsamen Nenner, wo du sagst, wenn du das übereinander legst, irgendwo so ein Key Learning, wo du sagst, das war eigentlich dann der Punkt, zu dem alles führt, obwohl es so unterschiedlich war?
Auf jeden Fall die Frage, wer bin ich eigentlich trotz all dem? Mhm. Also wer bin ich jetzt in der Familie ohne Vater? Wer bin ich jetzt, wenn ich keine nach außen schöne Ehe führe? Mhm. Wer bin ich, wenn ich jetzt nicht jeden Tag mal bei meinen Kindern bin? Wer bin ich, wenn ich jetzt plötzlich, und das ist eines meiner größten Learnings, Steffen, der letzten 20 Jahre, plötzlich nicht mehr beliebt bin? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr derjenige bin, wo alle sagen, das ist der Tobi, der ist nett und das ist total nett mit dem? Was ist, wenn ich jetzt plötzlich Menschen habe, die sagen, nee, das ist böse oder eher oder davon wende ich mich ab? Dass der Großteil davon findet ja im Kopf statt und gar nicht so, wie es wirklich ist. Es gibt ja diesen Satz, Achtung, Kalenderspruch, das, was du denkst, was andere von dir denken, ist das, was du in Wirklichkeit über dich denkst. Das, was dort teilweise öffentlich projiziert wurde, habe ich nicht im Ansatz über mich gedacht, weil ich seit Anbeginn, seitdem ich begonnen habe, Kurse zu geben oder auf Bühnen gehe, immer in den Fokus gestellt habe, Menschen, auch wenn es mir selber nicht gut geht, auch wenn ich selber physisch oder mental nicht kann, einen Teil des Regenbogens zu zeigen, wo ist da ist für denjenigen was dahinter. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass es Menschen gibt, die mit der gleichen Sachlage, mit einem anderen Winkel draufgeschaut, aus dem Hellen das Dunkle und aus dem Dunklen das Helle machen können, je nachdem, wo du eben jetzt anleuchtest. Und da mich mit meinen eigenen Schatten so weit auseinanderzusetzen, auch dafür habe ich mittlerweile Dankbarkeit. Was von dem, was da gesagt wurde, was habe ich eigentlich damit zu tun und welcher Teil ist da vielleicht von mir gewesen? Wie viel Ego war da drin, Menschen durch Prozesse laufen zu lassen, nur weil die bei mir funktioniert haben, heißt das ja noch lange nicht, dass sie bei jedem funktionieren. Mich immer wieder zu fragen, ist das jetzt gerade für dich oder ist das für mich? Und für diesen Teil bin ich wiederum super dankbar. Die gemeinsame Linie aus all den Dingen, die passiert sind und natürlich auch gleichzeitig weiter passieren, das hört ja nicht auf, ist die Frage, wer bin ich, wenn ich mich nicht hinter einer Rolle oder einem Status verstecken kann, sondern plötzlich quasi in Anführungsstrichen nackt dazustehen und zu sagen, okay, das ist jetzt Tobi oder eben jetzt Tobias. Und in diesem Prozess bin ich mit Sicherheit ein Stückchen weitergekommen, aber auf keinen Fall fertig. Was ich gelernt habe, ist, dass der mehr Tiefe, mehr Verbundenheit zu Menschen hintergesteckt hat. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Vor allem auch, welche Freunde stehen zu dir und welche wenden sich ab. Weißt du, du warst einer von denjenigen, die haben laut gesagt, ey Tobi, den kenne ich. Da, also wie du es eben gerade gesagt hast, das ist einer, den mag ich, der hat ein gutes Herz. Persönlich hat mich gewundert, dass sogar Leute, die in einem Seminar, worüber was gesagt wurde, dabei waren, mir privat schreiben, Tobi, das muss ja ein anderer Raum gewesen sein, das stimmt ja gar nicht, aber sich nicht getraut haben, öffentlich oder auf einem Kanal dazu Stellung zu nehmen, aus Angst, selber mit hinabgerissen zu werden. Und das hat auf jeden Fall mit mir was gemacht und gleichzeitig ein totales Verständnis ausgelöst, weil warum sollte jemand für mich in den Ring springen?
Und, ja, ich kann es auch nachvollziehen, ne, weil das gibt schon ein Feedback. Also das ist nicht so, dass ich da nicht auch mein Feedback aus meiner Community gekriegt habe. Also das, was wahrscheinlich bei mir ein laues Lüftchen war, war bei dir ein Sturm. Umso besser konnte ich so ein bisschen fühlen, wahrscheinlich, was bei dir los sein mag in dem Bereich. Aber das ist schon so, dass natürlich die Community dann schon anfängt, auch zu zweifeln an denen, die sich plötzlich neben dich oder versuchen, sich ein bisschen vor dich zu stellen, soweit sowas möglich ist. Ja,
ich glaube, was rückblickend ähnlich wie bei einem Menschen, der trauert, und das ist auch eine gemeinsam ähnlich wie bei einem Menschen, der gerade dabei ist, in einem Beziehungsfeld wie einer Ehe oder einer guten Freundschaft oder einer Beziehung gerade durch was durch muss oder da im persönlichen Leid ist und in der Trauer oder in der Wut oder was auch immer es ist, ähnlich wie wenn auf jemanden ein Shitstorm einprasselt. Jede Nachricht hilft, auch wenn es keine Antwort gibt. Jedes gute Zureden hilft, jedes du bist nicht alleine hilft. Und das hilft in einer Form, die derjenige, der die Nachricht innerhalb von 30 Sekunden schickt, gar nicht einschätzen kann, weil auf der anderen Seite hat das einen immensen Durchschlag, weil derjenige, der ja im Sturm steht, der gerade jemanden verloren hat, fühlt sich komplett alleine. Hm. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass wenn Kollegen jetzt was abbekommen, was ja immer wieder passiert, weil sich viele Medienvertreter eben auch auf die Branche teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht oder sehr, sehr populistisch in der Formulierung eingeschossen haben. Ich rufe den Kollegen an und sage, ich weiß, wie du dich gerade fühlst, es geht vorbei und ich bin bei dir. Und was immer wieder zurückkommt von denjenigen ist, ey Tobi, mir tut es total leid, dass ich damals nicht dich angerufen habe. Ich weiß jetzt wie im Ansatz, wie du dich fühlst. Und das ist ähnlich wie wenn jemand stirbt, ähnlich wenn jemand eine gute Zeit hat. Es muss kein dreistündiges Gespräch sein. Es reicht ein, ich bin für dich da. Wenn du reden willst, hier ist die offene Tür. Und rückblickend, das ist jetzt Gott sei Dank auch schon wieder lange, in Anführungsstrichen lange her auf der Zeitlinie, stellt sich dann halt auch ganz, ganz viel raus. Und ich bin dadurch mir selbst gegenüber kritischer geworden. Aber ich bin, was mediale Wirkung hat, nochmal eine Ecke kritischer geworden. Das war ich vorher schon, das war ich in der Pandemie schon. Das war ich schon laut, frech, auch vorher auf der Bühne, auch in den letzten 10 Jahren, wie du mich wahrgenommen hast. Die ganzen Türen brauchen wir gar nicht öffnen. Ich nehme nur ein Beispiel, ob es die Pharma-Lobby ist, ob es das politisch Geschwängerte in Filmen ist, in welche Richtung die tendieren oder eben, das hat einen Geschmack für mich schon immer gehabt, wenn ich selber drin stecke, aus welchem Blickwinkel etwas durch beleuchtet werden kann, wenn man das denn möchte, wenn man jemanden an den Pranger stellen möchte. Im Mittelalter wäre ich wahrscheinlich einfach in irgendeinem Fluss versenkt worden. Das hat mich gewundert und mich nochmal tiefer recherchieren lassen, was eigentlich wirklich wie ist und was uns einfach medial vorgespielt wird.
Ja, definitiv. Ich finde es interessant, ich will noch mal kurz drauf auf den Punkt, weil du das auch sagst, ne, dass man sich in dem Moment alleine fühlt. Ich war selber an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, dich auch noch mal anzurufen. Es war nicht an dem Punkt, wo du den Shitstorm gekriegt hast, sondern an einem anderen von diesen drei Hauptbereichen, über die wir heute vielleicht auch sprechen. Mhm. Du hattest auch mich mal angerufen. Ich weiß aber bis heute nicht, ob das eigentlich ein Versehen war. Ich habe dich dann, glaube ich, zurückgerufen, aber irgendwie kam man da nicht in Kontakt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann auch gedacht, ja, sag mal, sollte ich da jetzt nochmal versuchen anzurufen, sollte ich ihn nochmal kontaktieren, weil ich habe das ja nicht erlebt, was du erlebt hast. Also erstens, ich habe keine Scheidung bisher durch. Ich habe diesen Art von Shitstorm so nicht erlebt. Ich habe auch meine Probleme gehabt mit Morddrohungen und allem drum und dran. Aber das war eine andere Konstellation, das ist auch schon länger her. Und ich habe für mich selber gemerkt, dass ich einen Widerstand hatte, auf dich zuzugehen, nicht wegen dir, sondern weil ich mir gedacht habe, der kriegt wahrscheinlich so viele Anrufe, so viel los, jetzt will ich den nicht auch noch nerven. Mhm. Und also da ist so richtig schwierig von der Unsicherheit. Wie würdest du denn jetzt darauf reagieren oder was würdest du den Leuten da sagen? Wo ist so sozusagen dieser Mittelweg, was zwischen respektvoller Abstand und zwischen Hilfsbereitschaft an der Stelle?
Ich denke, dass von 10, die sich überlegen, kontaktiere ich die Person jetzt, weil du gehst ja quasi plötzlich in dem Moment in eine Energie, entweder jemand ist in Trauer, Wut, Ärger oder in einem Sturm, 10 überlegen sich, was sollte ich jetzt überhaupt gerade tun? Ich kenne den ja. Von diesen 10 entscheiden sich, weil die haben ja auch ein Leben, 5 davon, ich bin ja gerade beim Mittagessen, dann ist der Gedanke wieder weg. Ich würde sagen, das Ratio ist 10-1. Einer meldet sich dann, wie auch immer. Wie gesagt, die WhatsApp oder die SMS reicht ja. Ich würde jedem sagen, der zuhört, wenn bei deinem Bekanntenkreis was ist und du fühlst was, das authentische Ich ist immer das, ist der erste Impuls, Jim Rohn. Der erste Impuls lügt meistens nicht, weil das eben das Leise ist in dir, was in dem Moment nicht kognitiv gedeckelt wird, was könnte sein, was denkt jemand, sondern das ist eben das, was der Seele und dem Herzen folgt. Und die Wahrhaftigkeit dahinter, was dann das Gegenüber damit macht, ist in dem Moment vollkommen egal, weil der meldet sich vielleicht erst ein halbes Jahr später, aber es hilft immer. Es hilft immer. Ich habe zum Beispiel, wenn ich im Bekanntenkreis jemanden habe, der eine schwere Diagnose hat oder eine Krankheit, dann einfach zwischendurch einzuchecken, zu sagen, hey, ich kann gerade nichts tun, aber ich bin für dich da. Wenn du reden möchtest, Tag und Nacht. Oder ein guter Freund von mir struggelt gerade unglaublich mit seiner Firma. Einfach zwischendurch eine WhatsApp. Aber hätte ich früher wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, der hat ja schon 10 Leute um sich rum. Und das hat sich vielleicht geändert. Und ich glaube, das ist diese Form von mir, da mag ich mich als Tobias auch lieber, mir diese Räume zu nehmen jetzt. Wenn ich merke, meiner Partnerin geht's nicht gut, dass wir uns hinsetzen eine Stunde, Aktives zuzuhören, emotionale Sicherheit zu geben, die mir früher nicht egal war, aber wo andere Dinge wichtiger waren. Was Wichtigeres als den emotionalen Austausch mit Menschen, die wir lieben, gibt es nicht. Punkt. Das weißt du aber erst dann, wenn du es selber so stark an einem anderen Punkt eben gebraucht hast.
Okay, ja. Lass uns mal vielleicht ein bisschen auch reingehen in so ein paar Themenfelder. Du hast es vorhin auch gesagt, dass du dann irgendwann, obwohl es ja deine große Liebe ist, auf die Bühne zu gehen und Menschen zu inspirieren und was in der Welt zu bewirken, dass du irgendwann gar keine Lust mehr hattest so richtig drauf, weil du nicht mehr konntest in dem Moment ja wahrscheinlich auch. War tatsächlich irgendwann der Punkt, wo du tatsächlich dann auch wirklich nicht mehr konntest, wo du auch was absagen oder abbrechen musstest oder wo du zumindest eine Performance hingelegt hast, wo du dir selber sagst, so, dass eigentlich müsstest du den Leuten das Geld zurückgeben, so nach dem Motto, oder hast du, weil mir ging es auch einmal sehr, sehr schlecht in meinem Leben vor vielen Jahren und ich war von mir selber fast schockiert, wie kühl, aber trotzdem professionell ich das Programm 2 Tage durchziehen konnte und kein Mensch hat was gemerkt. Das hat mich selber schockiert, weil ich so leer war und dann auch geheult habe, also alleine. Ne?
Ja. Aber, ja, das Letzte. Ich hab alleine geheult und nicht öffentlich.
Aber du hast funktioniert, also du hast es durchgezogen alles.
Komplett. Ich habe alle Termine durchgezogen. Was? Ich habe, weil mein Vater mich darum gebeten hat, während der letzten Tage der Palliativstation, ich war am Donnerstag da, ich war am Freitag da, ich habe Samstag, Sonntag ein Seminar durchgezogen und er ist Montag verstorben, weil er mich gebeten hat, dahin zu gehen und das zu machen. Ich habe Tourtermine durchgezogen, ich habe ich habe nicht einen einzigen Termin abgesagt, aber ich habe wahnsinnig viel geweint und gelitten und rückblickend kann ich gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch war, weil ich bin ja durch meine Konditionierung, durch Rettungssanitäter sein, der muss immer funktionieren, Flugbegleiter oder Pörser sein, der muss immer funktionieren, gegen die Uhr, ob ich müde bin, ob mir was wehtut, vollkommen egal. Und das hat mir ja auch auf dem Weg auf die Bühne wirklich geholfen, mich zurücknehmen zu können. Rückblickend sind wir immer schlauer, wir verstehen das Leben ja immer erst im Rückspiegel des Lebens. Hätte ich, wenn ich 100% authentisch und ehrlich hätte sein können in dem Moment, sagen müssen, es tut mir leid, ich sage jetzt 4 Wochen alle Termine ab, weil ich kann hier gar nicht 100% geben. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen persönlichen Bogen vollkommen überspannt. Also ich weiß, dass hinter dem Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr, immer noch Energie da ist, Reserven. Und da bin ich halt komplett reingegangen. Ob das rückblickend richtig war, kann ich dir nicht sagen.
Hast du einen Preis dafür bezahlt dann?
Auf jeden Fall. Die Klatsche kam dann natürlich komplett, dass ich dann ab einem Punkt vollkommen ausgebrannt war und eben nicht mehr konnte. Das war übrigens der Moment, wo manchen Menschen in meinem Umfeld das auch gewahr wurde, die sich dann ganz eng mich positioniert haben, die dann gesagt haben, du, ich halte dich, was braucht's gerade? Übrigens, meistens sind das Leute, die dich schon ganz lange kennen. Freunde aus der Schulzeit, mit dem spreche ich so alle 3 Monate. Der hat jeden Tag nach der Arbeit angerufen. Ich meine, wir kennen uns seit der 7. Klasse. Da hat sich plötzlich ein ganz anderes Umfeld wieder um mich herum gestellt, von dem ich es eben nicht gedacht habe. Auch das kann man vielleicht abkürzend sagen. Die, von denen du denkst, dass sie da sind, sind dann meist nicht da. Die, von denen du denkst, die sind nicht da, die kommen in dem Moment und halten dich. Und das war für mich sehr, sehr überraschend. Und ich habe dann einen Moment gehabt, habe dann das gemacht, was ich immer tue, wenn wirklich was ist. Ich bin dann wieder in ein Kloster geflogen nach Thailand, in so ein Bergkloster und habe dort mit den Mönchen in so einer Gebetshalle übernachtet. Das sind Mönche, die komplett ohne Wirkung, also Außenwirkung leben, ohne Farben, ohne Geruchsstoffe, also keine Zahnpasta, kein Shampoo. Und ich habe da am Boden einfach nur geweint. Also Tag und Nacht geweint und mich tagsüber, nicht weil ich das wollte, sondern weil die gesagt haben, ich muss das machen, eben im Zen-Buddhismus zu laufen und mich mit buddhistischen Schriften zu beschäftigen, wo ganz viel immer wieder derselbe Satz kam, den wollte ich natürlich nicht hören. Leben ist Leiden, das hier ist kein Glücksplanet. Du bist nicht hier, damit es dir gut geht, sondern du bist hier, damit du anderen hilfst. Ist so einfach gesagt, wenn man selber keinerlei Energie mehr zur Verfügung hat. Ist so gut gesagt, jetzt hilf auch noch anderen. Wobei das rückblickend die Lösung war, wenn es sowas wie eine Lösung gibt. Trotz aller Umstände, wenn es das ist, was in eben dein Lebensspark, das bisschen Universum in dir ist, rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin zwar gefallen, aber ich bin tot. Ich bin zwar verwundet, aber nicht verblutet. Und wer wäre ich, wenn ich jetzt komplett den Kopf in den Sand stecken würde? Und dann kamen tatsächlich große Bilder in mir hoch für meine Kinder, für meine Partnerin, für die Menschen, die mich brauchen und in dem Moment gar nicht für mich. Und das hat mir zumindest die Energie zurückgegeben, dann aufzustehen in dem Moment und das dann auch für mich zu verarbeiten und auch ein paar Türen zu machen. Die größte Tür, die ich zumachen darf immer noch, weil es kein Durfte ist, da bin ich noch nicht fertig, ist, dass wenn du in Deutschland in der Öffentlichkeit stehst, bekommst du eins vor den Bug und du wirst nicht mehr von jedem gemocht. Und das habe ich früher auf der Bühne lächelnd gesagt, war auch einfach für mich, weil die meisten mich eben mochten und ich wusste das und ich wusste, was ich tun musste, damit das so ist. Wenn es aber plötzlich nicht mehr so ist, in mir wirklich etwas aufzubauen, was sagt, okay, es ist vollkommen in Ordnung, ob du mich nicht magst. Ich mache trotzdem weiter, einem Journalisten zu sagen, ich verstehe das, was sie da gerade sagen und gleichzeitig habe ich eine andere Perspektive darauf, ohne Angst, dass jetzt schon wieder was kommen könnte. Das hat auf jeden Fall für einen Wachstumsschub in mir, für eine gewisse Ruhe, für eine gewisse Art von Gelassenheit oder die Entwicklung, wie du es gesagt hast, zu einem von Schweini zu Schweinsteiger, vom netten Tobi, der die Leute entertaint und zum Lachen bringt, zu einem Tobias, der auch mal sagt, nee, wir meditieren jetzt erstmal eine Runde, sonst kann ich hier gerade nicht arbeiten, geführt, für die ich dankbar bin. Auf jeden Fall dankbar bin.
Du sagst, du hast es dann erfahren, dass dich die Leute nicht mehr so mögen. War das in einer großen Anzahl, dass du das erfahren hast, oder waren es eher von bestimmten punktuellen Seiten dann sehr intensiv? Also wie hast du denn das erfahren? Also war es denn wirklich, also ja, es war ja ein Shitstorm auf der einen Seite. Die Frage ist ja immer, wie nachhaltig ist der an der Stelle auch? Also würdest du sagen, hast du bis heute nach wie vor auch Nachwehen dadurch? Weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht das noch dazu, ich könnte mir vorstellen, dass diese neue Seite, die du jetzt ja zeigst auch, ne? Ist ja eigentlich keine neue Seite. Die war ja schon immer da. Ich konnte die auch schon irgendwie immer ein bisschen wahrnehmen. Ich habe mir schon immer gedacht, ich bin mal gespannt, wann er mal seinen spirituellen ruhigen Part auch mal zeigt, weil im persönlichen Gespräch mit dir bist du ja eben nicht so wie auf der Bühne, oder habe ich dich zumindest so nie wahrgenommen. Da habe ich immer so einen ganz anderen Tobi auch noch gesehen, sozusagen. Und jetzt zeigst du diese andere Seite ja auch öffentlich. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es da ja auch wiederum Leute auf der einen Seite gibt, die es toll finden, aber auch wieder Leute gibt, die sagen so, Na, der alte Trubi hat mir irgendwie vielleicht besser gefallen.
Total. Und das spiegelt sich auch teilweise in Zahlen wieder, aber das ist mir eben egal geworden. Der Trubi, der mit Klamauk eine Halle füllt, da kommen 2000 Leute, weil wir den ganzen Abend über uns und unser Leben lachen. Und Lachen ist übrigens immer noch, wenn du mich fragst, eines der spirituellsten Dinge, die du tun kannst. Mhm. Also der Teil wird immer da sein und ich mache immer super gerne Blödsinn, lache über mich selbst und lache mit dem Publikum. Mhm. Ein Trubi, der sagt, wir meditieren, wir verbinden uns mit etwas, was größer ist als was wir selber sind. Wir schauen auf unsere Schatten und auf das Licht. Ich nehme dich einfach quasi mit auf die Reise, die ich jetzt gerade gegangen bin, ob es das Kloster ist, ob es meine Palmblattlesung ist, ob es Begegnung mit spirituellen Menschen ist, ob es ein Abwenden von einem System ist, in dem ich mich früher zu Hause gefühlt habe, ob es ein öffentliches Sagen ist. Ich habe vorgestern Abend mit 4.500 Leuten Mantren gesungen, wo es um Shiva geht, um unsere Erde und habe weinend auf einem Stuhl Danke gesagt mit anderen und mich verbunden. Wem das gefällt, dem gefällt das. Wem das nicht gefällt, der den Vertriebstobi will, der sagt, lass noch eine Million machen, lass uns einheizen, lass uns die KPIs nach vorne bringen. Das ist für mich mittlerweile in Ordnung. Ich würde sagen, ich bin da jetzt in so einer Mischwelt angekommen, wie ich das für mich so mache. Aber dann sind in der Halle halt nicht 2000, sondern 800 oder 1000. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das hat gedauert ein bisschen. Also es ist wie so eine Art Outing gewesen, mich zu outen, dass ich nicht nur der Spaßvogel bin. Und manchen gefällt es nicht. Ich will noch zu dem Shitstorm was sagen. Selektive Wahrnehmung ist ja eins der perversesten Dinge, die unser Gehirn macht, weil wir ja dann nur noch in der Lage sind, auf diesen Punkt zu gucken. Links und rechts fällt ja weg. Wenn ich jetzt diesen Begriff Shitstorm ausspreche, würden Menschen denken, ich habe 500 Nachrichten am Tag bekommen, andere Medien sind draufgesprungen, haben mich zerrissen, Freunde haben sich abgewendet, Kollegen haben die WhatsApp-Nummer gelöscht. Gar nicht. Gar nicht. Vielleicht akkumuliert übers letzte Jahr 50 blöde Kommentare. Nicht 500, nicht 5000. Mhm. Aber für jemanden, der vorher fast keines hatte, war das viel. Mhm. Und ich hatte so eine wahnsinnige Angst dahinter. Wie viele Leute stellen sich jetzt hinter den Populismus? Und wie viele Leute sagen eben, Tobi, du bist trotzdem hier noch eingeladen. Also ich meine, wir haben ja auch den RTL-Spendenmarathon gerade gemacht. Da kann ja gar nicht alles dran sein. Also da war eine Angst in mir, mit der ich aber auch mittlerweile besser umgehen kann, weil ich will gar nicht mehr auf jeder Kirmes tanzen. Mhm. Wollte ich früher. Ich will nicht mehr auf jede Party. Ich möchte auf Partys, wo wir tiefgründige Gespräche führen und keine Oberflächlichkeiten. Und das hat sich geändert. Vielleicht auch deshalb, weil ich ganz bewusst die Pralinen aus meiner Lebenspralinen-Schachtel esse jetzt. Weil ich bin mit dem Tod konfrontiert worden. Meine Mutter ist schwerst erkrankt in den letzten Jahren. Haben sie in jeden Urlaub mit. Wir lieben uns, aber es ist auch anstrengend, wenn Ende 70 auf Mitte 40 trifft. Aber der Preis ist es mir wert, weil ich weiß, da sind noch so und so viele Schokoladentäfelchen drin und die möchte ich mit Maps nutzen. Aber ob das anderen gefällt oder nicht, ist nicht mehr ein Problem. Gibt auch Leute, die sagen, Tobi, du gehst nach Nordzypern, bist du eigentlich irre? Was für ein Land, das passt nicht zu dir, du bist doch eher so ein Konformer. Es ist deine Meinung, meine Meinung. Ich habe für mich nach all dem, was ich erlebt habe, entschieden, dass ich Leuten bei Instagram folge, werde ich übrigens auch. Kriege ich manchmal Nachricht. Man kann ja sehen, wer wem folgt. Tobi, du folgst Donald Trump. Du folgst Kamala Harris genauso. Bist du bipolar? Du folgst Höcke und Sarah Wagenknecht. Ja, das tue ich, weil es mein Resilienzfeld, mein Feld von Verurteilung mählert und mein Feld von Wahrnehmung, dass es andere Realitäten gibt, erweitert, weil ich nicht derjenige sein möchte, der mit dem Vorschlaghammer auf Leute haut, egal was und wie sie stehen, politisch, gesellschaftlich, sondern ich möchte eher verstehen als Mensch. Jetzt komme ich zum Mantra-Singen zurück. Ich glaube ja immer, wenn diese beiden Pole zusammen mal eine Stunde Mantra singen würden, würden wir auch in einer Realität aufwachen.
Absolut.
Wenn die Om Shanti Om, wenn Kamala und Donald zusammen Shanti Om singen würden, eine Stunde wird reichen.
Das stimmt. Ja, was mich persönlich auch ganz besonders interessiert ist, wie du das jetzt bewerten würdest, wenn du jetzt sagst auch, dass du jetzt heute auf die Art und Weise, wie du bist, bist du ja selbstbestimmter und eher nicht mehr so orientiert an dem, ja, was wollen jetzt die Leute sehen. Also man könnte sagen, nicht mehr so massentauglich vielleicht jetzt. Natürlich immer noch, du hast ja immer noch die große Bühne und bist immer noch das Gesicht aus meiner Sicht in der Branche. Aber trotzdem sagst du ja selber, es ist rückwärts gegangen, in der breiten Wirkung zumindest mal vielleicht so, ne?
Ja und nein.
Ja, okay. Was mich interessieren würde, wenn du diese Form von Arbeit oder wie du jetzt deine Arbeit verkörperst und wie du jetzt eben wirkst und sprichst und auf der Bühne arbeitest, wenn du das vor, ich weiß nicht, wann ging es los bei dir so richtig, vor 8 Jahren, roundabout so ungefähr, wenn du da so gestartet wärst, hätte das was verändert in deiner Karriere sozusagen? Hätte es trotzdem diesen Aufstieg gegeben oder was würdest du sagen?
Ich würde dem Tobi von damals sagen, dass hinter diesen Türen nichts ist. Hm. Also again, weder hinter dem finanziellen, materiellen, noch hinter den vermeintlichen Erfolgen, die wir, der Spiegel-Bestseller oder was auch immer. Und ich würde ihm sagen, dass in der tiefen Arbeit mit Menschen eine Stärke steckt, die ich viel mehr ausspielen kann, als es mir zu dem damaligen Zeitpunkt bewusst war. Also du hast, ich habe gerade noch gesagt, Breitenwirkung, ja, ich mache meinen Podcast und meine Bücher sind da. Es wird in den nächsten Jahren keine Tour geben. Ich habe auch ausgetourt. Ich habe hunderttausende Menschen live trainiert in den letzten Jahren. Ich mag mein nächstes Drittel meines Lebens Menschen zur Verfügung stellen, die in der Tiefe mit mir wachsen wollen. Und das wird ein Produkt sein, wo wir, ein Produkt ist es nicht, eine Art, bin ich vielleicht ein bisschen jung zu, Lebenswerk, wo ich Menschen mit der Erfahrung, die ich heute habe, dennoch den Zugang geben kann, wie sie für sich in ihrer Authentizität, in ihrer Art des So-Seins, nicht Tobi Beck-Kopie, nicht Steffen Kirchner-Kopie, nicht Laura-Kopie, sondern so wie sie sind, wiederum in der Tiefe wirken können. Was hat die Welt davon, dass es dich gibt? Wo ist dieses Geschenk? Und wie kriegen wir dieses Geschenk so verpackt, egal groß ob klein, egal wie, dass es unterm Weihnachtsbaum des Lebens andere Menschen gibt, die es entpacken wollen. Mit anderen Worten, in der Frage, worin bist du so gut, dass andere dich dafür bezahlen würden, dir bei der Arbeit zuzuschauen. Sichtbar gemachte Liebe in Vollendung, Arbeit. Und da mag ich gerne abtauchen mit Menschen. Und um ehrlich zu sein, ist es mir, entschuldige den Begriff, scheißegal, ob ich das mit 50, 100 oder 500 Leuten mache. Es ist mir vollkommen egal, selbst wenn ich mit 5 Leuten mache. Hm. Aber ich weiß, dass das intensiv ist. Und wir können das in einer Form machen, wo es gar nicht um mich geht oder meinen, der Abdruck dahinter ist nicht mehr Tobi Beck, sondern ein Weitergeben von Erfahrung. Jemanden mit auf eine Autobahn zu nehmen, wo ich mit einem Porsche auf der Spur unterwegs war und mir zweimal die Seite angerammt habe und der Reifen ist geplatzt, das Ding fährt immer noch, zu sagen, ey, ein Ford ist absolut okay, wenn du das liebst. Also, ja.
Ich verstehe den Punkt. Meine Frage ging noch ein bisschen in eine andere Richtung. Würdest du sagen, dass dieser Riesenerfolg, den du ja damals auch hattest, nur deswegen auch möglich war für dich jetzt, weil du in gewisser Weise natürlich schon auch irgendwo eine Rolle gespielt hast und sozusagen dem Publikum auch das gegeben hattest oder den Tobi, die Version des Tobis gegeben hattest, die du glaubtest, diese auch will. Und ich meine, damit hast du ja auch getroffen. Oder wäre die ruhigere, bewusstere, reifere Form des heutigen Tobis, damals hätte das auch schon funktioniert?
Ich habe mich nicht getraut, mein ganzes Klavier zu spielen.
Hättest du können? Können
bestimmt. Du hast es vorhin gesagt, in Interviews ist es manchmal durchgeklungen, wenn du mich jetzt, auch wenn wir solche Rednertreffen haben, wo du ja auch dabei bist, ich bin ja nicht derjenige, der nach vorne springt.
Genau.
Ich bin ja eher derjenige, der sich zurückhält. Ich bin ja auch nicht auf einer Party derjenige, der an die Stange geht. Ich bin ja eher derjenige, der klatscht, wenn jemand an der Stange ist. Ich glaube, ich habe vor meiner eigenen Tiefe so einen großen Respekt gehabt, dass das eben nicht meine Stärke sein könnte, dass ich in Perfektion, wie die Leute es hören wollten und wie es meine Mentoren mir übrigens weitergegeben haben, die alle eher Extrotypen waren, T.F. Ecker, Les Brown, wie sie alle heißen, die aber auch alle im persönlichen Gespräch eher ruhig und bedacht sind. Und um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, das ist eben der Weg. Und das Perverse ist ja, dass es auch noch funktioniert hat. Ich hab mir nur die Flügel verbrannt. Wenn du der Sonne zu nahe kommst, verbrennen wir dann da schnell. Und ja, ich glaube, das ist es. Und in der neuen Version ist es okay für mich, wenn ich nicht eingeladen werde. Es ist okay für mich, wenn ich in der Form eingeladen werde, in der ich eben jetzt bin. Und wenn ich gar nicht eingeladen werde, dann mache ich meine eigene Party.
Ich komme auf alle Fälle.
Du bist auch eingeladen. Wir sagen ja immer seit Jahren, du bist von den Guten noch ein Netter. Und das muss man halt auch mal sagen, die Speaker-Branche, genau wie eine Schauspielbranche oder eine Sängerbranche, gibt ganz viel Hauen und Stechen, ganz viel hinter der Bühne, anders als vor der Bühne. Und damit meine ich gar nicht, dass draußen jemand ein Konzert spielt, der hinten dann irgendwie ein bisschen anders ist, sondern ist sehr viel Ego, sehr viel Geld, sehr viel Machtbedürfnis dahinter. Und immer mein Ansinnen war und immer mein Ansinnen sein wird, kannst du bestätigen, wenn du es wahrgenommen hast, ist mit dem, was wir tun, egal wie Gutes zu tun. Zu spenden, pro bono Dinge zu tun, das war ich auch schon immer. Ja. Was ja auch eher ein ruhigerer Ton ist. Ne?
Ja, ja, absolut, klar. Das ist auch so, das kenne ich jetzt auch aus anderen Branchen, die wirklichen Größen dieser Welt sind ja meistens die, die auch was für den Markt, also für die Gesamtbranche machen, ohne dass sie sich das die ganze Zeit bezahlen lassen, zeigen, drüber sprechen und so weiter. Es ist einfach so eine Arbeit nach innen und du arbeitest auch ganz viel eigentlich für diesen Beruf. Und ich meine, jetzt bringst du ja auch noch Menschen in diesen Beruf und auf die Bühne und das zeigt ja eigentlich dein eigentliches Interesse bei dem Ganzen, ne? Dass du auch erfolgreich werden musst und ein Team finanzieren musst und so weiter, ist vollkommen klar. Aber deine Intention war, glaube ich, immer eine andere. Und das war das, warum ich das auch immer verteidigt habe und auch immer verteidigen wird, weil ich das immer schon gesehen habe an der Stelle. Aber das kann man halt nur sehen, wenn man drin ist im Kreis und nicht von draußen. Und das härteste Urteil kommt ja meistens von draußen.
Von jemandem, der nicht mal da war. Das ist ja, wenn wir da nochmal drauf leuchten, in jeder, und das ist übrigens auch eine Einladung, wenn Medienvertreter zuhören. Ich gehe in jede Talkshow, wo es ein Gespräch gibt, an Tischen, wo ich weiß, dass ich das Lästerthema bin und du über mich schreibst, was du willst, gibt es ein ganz klares Nein, weil ich es umgekehrt auch nicht so machen würde. Wäre ich so jemand, der das macht, können wir da gerne drüber sprechen, so einer bin ich aber nicht. Und wenn wir auf so ein Seminar schauen, wo ich immer noch, auch 2024, alles dafür tun würde, dass wenn der junge Steffen Kirchner vor 20 Jahren dahin kommt, mit einer großen Vision, als Sportler damals in deinem Fall, als Visionär, der das auf andere übertragen würde, würde ich auch heute noch, auch mit Kritik, jeden Winkel wählen, der dich dazu enabled, am Montag, wenn das Seminar vorbei ist, die Kraft aufzubringen, das zu tun. Auch mit den Übungen, die kritisiert werden, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Aber dieser Winkel ist nicht bei jedem gleich. Wenn zwei und zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Nur wenn diese Wahrnehmung, weißt du, es gibt ja so eine Übung bei mir, das ist ja auch die kritisiert wurde, wo Menschen die Angst verlieren sollen, vor Menschen zu sprechen. Eine der, wenn wir mal über Angst reden, ich hatte seitdem ich klein bin Angst davor, dass mein Vater oder meine Mutter stirbt, dass eine schwere Krankheit kommt. Wir haben Urängste, die uns, wenn wir nachts im Bett liegen, über die Decke laufen. Das sind die Nächte, in denen wir nicht schlafen können. Die Urangst von ganz vielen Menschen ist und bleibt das Öffnen des Mundes und die eigene Meinung zu sagen, weil sie Angst haben dafür, kritisiert, ausgelacht, was auch immer zu werden. Und es gibt immer noch heute Möglichkeiten, um mit dieser Angst nicht zu spielen, sondern die Angst kleiner werden zu lassen, indem dein Gehirn merkt, ich bin ja nicht gestorben. Und in meinem Fall, in Seminaren, die es gab, da stehe ich auch zu, gab es eine Einladung, gibt es immer noch heute, sie ist nur in anderer Form, kann ich auch ganz offen sagen, wie sie jetzt ist, eine Einladung, wie du dich darin ausprobieren kannst, dass diese Angst weggeht. Da wird ein Raum geschaffen, wo du sein darfst. Und zwar, und jetzt kommt ein bisschen Politik dazu, ich prahl, und zwar, wie du das möchtest. Viele Regeln. Nicht wie ich das möchte. Ich gebe keine Regel, was du tun musst, sondern was eben aus dir herauskommt. Mhm. Und da gibt es Menschen, die haben sich die Haare abgeschnitten, weil Frisur und Aussehen für sie das war, womit sie sich nach außen definiert haben. Und plötzlich merken sie, ey, mein Bart ist ab, ich habe hier jetzt einen Undercut, ich werde ja trotzdem noch gemocht. Da gab es Menschen, die haben sich mit Olivenöl übergossen, weil sie gesehen haben, auch glitschig und ohne Make-up bin ich wertvoll. Und ja, es gab und es gibt Menschen, die ziehen ihr Oberteil aus, manche auch ihr Unterteil, und stellen sich, wie der liebe Gott uns geschaffen hat, wie in der Sauna, wie am Strand, nackt, intimer geht's ja übrigens gar nicht, dahin und sagen kein Wort, schreien nicht, machen nichts, sondern stehen dort. Und das ist das, was ich im Nachgang kritisiere, dass dieser intime Moment kaputt gemacht wird. Tränen überströmt da, weil die sonst Leistungspferdchen waren, Anwalt, Arzt, mit KPIs überfordert und sie werden dafür gefeiert, dass sie nackt und entweder physisch nackt oder sich nackt machend, wie auch immer, vor einer Gruppe stehen. Und das war für manche Menschen fast ein heiliger Moment, weil da sich hinter Räume aufgetan haben, die sie selber für sich niemals hätten erfahren können. Dass das von einigen in einem Blickwinkel der Nacktheit gesehen wird, der Machtausübung oder was auch immer. Damit hätte ich niemals gerechnet, weil, und das ist auch ein reflektiert für mich ein Punkt, der ist valide, weil ich total liberal erzogen wurde. Ich war mit meinen Eltern am FKK-Strand. Für mich ist Nacktheit überhaupt nichts. Ich weiß aber, dass es in anderen Kulturen und in anderen Familien anders ist. Und das muss ich in meiner Rolle als Trainer respektieren. Und deshalb gibt es diese Übung so nicht mehr, sondern jeder bringt eine Box mit. Da legt ein, was für ihn es bedeutet, sich vor einer Gruppe zu exponieren. Und die wird versiegelt. Und in dem Moment, wo wir dann damit arbeiten, holt derjenige was aus der Box raus. Ja, und bei einigen ist immer noch nichts drin. Aber heute sage ich, das ist mein Raum. Menschen kommen dort freiwillig rein. Ist übrigens seitdem noch ausverkaufter als vorne. Deshalb, was hat das jetzt gebracht? Liebe Medien, es ist noch mehr gebucht als vorher. Viele finden es richtig scheiße. Einige finden es richtig toll. Reicht mir. und das ist so ein Winkel, was ich nicht in Ordnung finde bis heute, ist, dass etwas gesendet werden darf, was nicht stattgefunden hat. Das ist nicht in Ordnung. Und da würde ich auch unter Eidesstatt vor jedem Gericht aussagen, niemand wurde nackt in einen Raum gestellt. Das ist einfach die Unwahrheit und da müssen wir halt zusammen bei der Wahrheit bleiben.
Gibt es irgendwas, wo du in dieser ganzen Berichterstattungsflut über dich, über deine Arbeit gelesen hast, wo du selber kurz gezuckt oder zusammengezuckt bist und dir gedacht hast, so, oh ja, da haben sie vielleicht einen Punkt oder gab es diesen Moment auch gar nicht?
Doch, auf jeden Fall in der für mich künstlerischen Übertreibung von Dingen. Aha. Wenn ich auf der Bühne eine Geschichte erzähle, wo ich sage, ich komme in einen Tempel hinein und vor mir schwebt ein Mönch, dann ist es für mich eine künstlerische Darstellung, weil der in meinem Kopf geschwebt hat. Mönche können nicht schweben. Wenn ich im Marketingwinkel sage oder gesagt habe in der Anmoderation, ich war Berater oder bin Berater von CEOs, im Medium dann sagen kann, ja, welche sind es denn, Microsoft oder BASF, und ich dann sage, ja, Vapiano oder Vorwerk, dass ich da in meinem amerikanisch geprägten Fokus weniger aufblähen darf in Deutschland, weil ich das A gar nicht muss und B es kritisiert werden soll und darf. Das ist auf jeden Fall ein Learning für mich. Jetzt kommt es aber. Es gibt immer, und das habe ich gelernt, auch in jedem Training und bei jedem Coachee, es gibt immer auf dieselbe Situation zwei Blickwinkel. Ich möchte gerne ein Beispiel geben, von denen, die es vielleicht gesehen haben. Ein öffentliches Medium ist auf unser aller GEZ-Kosten nach Wuppertal gereist, um meinen mittlerweile knapp 80-jährigen Schulleiter zu einer Aussage zu interviewen. Die Aussage lautete, ich bin während meiner Gymnasialzeit auf verschiedenen Gymnasien gewesen und bin dann immer runter, weil meine Leistung zu schlecht war. Das Medium ist dahin gefahren, fragt meinen ehemaligen Schulleiter, war das so? Der Schulleiter sagt, nein, das ist nicht möglich, weil du kannst nicht mehr als zweimal das Gymnasium wechseln, dann fällst du in eine andere Schulform. So weit, so gut. Die andere Seite der Medaille ist die, meine Mutter ist selber Lehrerin. Meine Mutter hat mich immer im Halbjahr von einer Schule auf die andere Schule genommen, damit ich eben nicht sitzen bleibe. Diese Zeugnisse haben wir alle vorgelegt. Liegen hier im Schrank. Von allen Gymnasien, auf denen ich war. Dörpfeld, Anna-Gymnasium, Schulzentrum Süd, Gesamtschule Else-Lasker-Schüler. Das wurde aber nicht gesendet. Und das ist nicht richtig. Wenn, dann beide Seiten. Und dann ist es eine faire Berichterstattung. Und ja, ich habe mit Sicherheit bei Dingen übertrieben, daran arbeite ich. Das ist mein Wuppertaler Aufschlag. Ich mache gerne Dinge groß und blumig. Ist auch übrigens der Grund, warum das Buch in so vielen Ländern ist, weil es bunt ist und lustig. Und der Schamane, auf den ich treffe, der hat auch nicht 9 Eulen im Haar. Also das ist für mich künstlerischer Frage. Aber ja, ich habe bei einigen Dingen übertrieben, aber wir müssen mit beiden Seiten fair spielen. Und das mit dem Schuldirektor ist ein Beispiel dafür.
Wann ist dein Vater verstorben?
Im Januar vor 2 Jahren. Also jetzt im Januar dann vor 3 Jahren.
Das heißt, er hat ja sozusagen jetzt einen Teil dieses Transformationsprozesses zumindest mal die letzten 2-3 Jahre nicht mehr mitbekommen können in der Form. Wenn du den jetzt heute treffen könntest und dem erzählen würdest von dem, was da so war, was würde der sagen?
Ich glaube, er würde das sagen, was er immer gesagt hat, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Der wird mich wahrscheinlich in den Arm nehmen und sagen, Jüngelchen, alles wird gut. Gehst schon deinen Weg. Ja. Weil er ja auch meinen wahren Kern kennt. Ja, mein Vater, weißt du, rückblickend kann ich darüber lachen. Wenn bei uns ein im Keller ein Wasserschaden war, hat der uns angerufen, meine Mutter und ich, und hat gesagt, das Haus steht unter Wasser. Hier stehen Feuerwehrleute und pumpen ab. Und dann kamen wir nach Hause und da stand halt so ein Eimer unter so einem Rohr. Wahrscheinlich wird der einfach, der wird lachen und sagen, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung gibt's Leute, die da eben mit der Nagelprobe drauf gucken. Und das ist vielleicht auch was ich rückblickend total unterschätzt habe, dass ich ich muss es anders formulieren. Ich selbst, weder heute vor 4 Jahren, würde mich als so wichtig wahrnehmen, dass ich in der Welt am Sonntag oder in so einem Format lande. Weil für mich in meiner Welt, also in der für mich existierenden Welt, gebe ich morgen bis Sonntag ein Seminar vor 25 Menschen, wo es darum geht, wie man gute Bücher schreibt und auf Bühnen kommt. Dass da so viel Sprengstoff dahinter ist, damit hätte ich im Traum nicht gerechnet. Dass eine Stimme, die das sagt, 40 interviewte Stimmen überlagert, also auch die Unschuldsvermutung, weil es eben reißerisch ist und sich gut anhört, wenn jemand sagt, er steht mit dem schwarzen Gummiknüppel, Gummidildo auf der Bühne und drillt auf eine Puppe ein, was übrigens auch eine expressive Form ist von Ausdruck von Wut und Sprengen der eigenen Grenzen, ist eine Gummipuppe und ist für mich auch heute noch ein Gummipenis, weil es ja ein Symbol ist für Durchbruch, dass das so schwer wiegt in einer Zeit, wo wir so unfassbar viele Probleme haben, dass das überhaupt gesellschaftlich hat es übrigens nicht gehabt, auch daran. Ne? Die Sendung hat keiner gesehen, die Einschaltquote ist mies. Bei YouTube guckt es 100.000 Leute und das meine ich jetzt nicht böse, aber da guckt ja eine Keynote von mir das 30-fache. Aber der Nadelstich war dennoch da und hat mich achtsamer werden lassen. Und die hören ja nicht auf. Du siehst, die Großen in unserer Industrie werden weiter beschossen und es wird immer davon ausgegangen, dass da was Negatives zu finden ist. Da muss was falsch und faul sein.
Hat dich dein Vater irgendwann mal auf deinem Erfolgsweg, den er ja schön trotzdem ja mitverfolgen konnte und durfte, hat er dich mal vor sowas gewarnt oder war das gar nicht so in seinem Denken oder habt ihr über sowas nicht gesprochen? Wie hat der denn diesen tatsächlich kometenhaften Aufstieg von dir damals auch wahrgenommen oder begleitet?
Mein Vater ist ja das Kind, also 37 geboren, hat sich selbst aus dem Nichts zu einem direkter Bank entwickelt. Und der hat das bei mir eigentlich immer ein bisschen mit sich verglichen, weil ich ja auch in Anführungsstrichen natürlich mit anderen Voraussetzungen, die er mir übrigens gegeben hat. Der Grund, warum ich da bin, wo ich bin, ist, weil mein Vater mir ermöglicht hat, Fremdsprachen zu lernen, überhaupt bei Lufthansa damals genommen zu werden, wäre ohne Englisch gar nicht möglich gewesen, in meinem Gesamtschulenglisch schon mal gar nicht. Der hat das immer sehr, sehr gefeiert und war wahnsinnig stolz, war in Anführungsstrichen allerdings auch nur bei 2 Veranstaltungen. Also einer der schönsten Momente rückblickend in meinem Leben ist, dass meine Eltern mal bei so einem Tourtermin in Ingolstadt waren, um ihnen auch zu zeigen, was ich mache, weil ich glaube, jeder von uns, egal wo wir sind, sind immer noch kleine Jungs und kleine Mädchen, die wollen, dass Papa und Mama stolz sind. Und dieser Moment, als mein Papa dann gesagt hat, ey, ich bin stolz auf dich und hat mich in den Arm genommen, das geht auf jeden Fall in meine Museumstage meines Lebens ein, weil ich weiß, dass er hat seinen besten Freund mitgenommen und hat so gesagt, so, guck mal, das ist mein Sohn, das hat ihm schon sehr viel bedeutet. Ja,
das ist witzig. Ich habe jetzt dieses Wochenende, also in 3 Tagen, habe ich auch ein großes Seminar von mir, 2 Tage, und da ist mein Vater das erste Mal in seinem Leben bei einer Veranstaltung von mir. Ach, was. Hat schon mal 1-2 Vorträge gesehen, aber noch nie ein Seminar. Da bin ich auch gespannt. Hast du einen Tipp? Worauf ich achten sollte oder worauf ich.
Auf jeden Fall mach so, wie du es immer machst. Ne? Mach so, wie du es immer machst. Ich habe für meine, in meiner spirituellen Reise für Emil und Maya versuche ich, so wenig Erwartungen wie möglich überhaupt dran zu legen. Und damit in Ordnung zu sein, wie sie sich entwickeln. Ich wurde früher schon, das hat dann eben bei mir leider nicht funktioniert, sehr in eine Richtung geschoben. Studier was, sei was, bei Lufthansa darfst du nur 6 Monate bleiben. Wenn man mir sowas sagt, bleibe ich 23 Jahre. Hätte man mir gesagt, mach das ewig, hätte ich wahrscheinlich nach einem Vierteljahr gekündigt und wäre doch Jurist geworden oder Kinderarzt oder so. Da eben mit relativ wenig Erwartungshaltung dran zu gehen und mehr du bist eben gut so wie du bist. Und ich glaube, rückblickend ist viel von dem, was in den letzten Jahren auf der Bühne von mir sichtbar war, auch ein zu wenig Aufmerksamkeit und gesehen werden früher. Also immer das Gefühl, kämpfen zu müssen. Immer das Gefühl, einen Platz für mich erkämpfen zu müssen. In der Familie als Sandwich-Kind, in der Schule als jemand, der nichts wirklich kann. Also der eine war gut im Sport, der andere da. Irgendwie hatte ich das eben nicht. Und da eben jetzt für mich auch den Widerstand abzubauen und zu surrendern und sagen, es gibt nichts zu kämpfen. Es gibt gar nichts zu erreichen. Sondern dass ich mir mit 46 Jahren erlaube, einfach nur zu sein. Und vielleicht haben wir mit 50, das ist dann in 3 Jahren von jetzt das nächste Gespräch, wo wir dann beide uns in die Augen schauen können und sagen, dass dieses Sein auch Platz machen anderen, die dann nachkommen, viel mehr fulfillment in sich. Ja. Ja.
Vielleicht Richtung Abschluss gefragt. Wir haben ein bisschen über deinen Vater sprechen können, viel jetzt auch über diese Karrieresituation. Wegen deinem Thema auch nochmal mit der Scheidung. Es ist ja auch so, dass wenn man dann in eine neue Beziehung eingeht, dass man ja vielleicht auch für sich immer auch reflektiert, okay, was mache ich beim nächsten Mal sozusagen jetzt anders? Also was nehme ich auch aus dieser letzten Erfahrung mit? Und da geht es ja nicht um, da habe ich jetzt Schuld und da hatte die andere Seite Schuld oder ne, also nicht dieses Verurteilen, aber hast du für dich so eine bewusste Entscheidung getroffen für deine neue Partnerschaft, in der du ja jetzt lebst, was du jetzt anders leben willst hier als früher?
Ja, auf jeden Fall die Gewichtung. Aha. Die Gewichtung, den Partner, wenn nicht gleich viel, dann zumindest priorisiert Raum zu geben wie dem Business oder anderen Dingen, die ja vermeintlich so wichtig sind. Aha. Und das ist ein riesen Learning. Für mich auch in dem Schmerz, meine Kinder nicht mehr so oft zu sehen wie früher. Ich glaube, dass sich die Bindung zu meinen Kindern eher intensiviert hat, weil ich eben nicht mehr das Arbeitspferdchen bin. Wenn ich jetzt mit den Kindern ein Wochenende habe, wenn ich jetzt mit den Kindern im Urlaub bin, dann bin ich mit den Kindern in Urlaub. Das klappt mal besser, mal schlechter. Wenn was Großes dazwischen kommt, wissen alle Unternehmer, die hier zuhören, muss ich zwischendurch mal telefonieren, aber das versuche ich dann in die späten Abendstunden zu legen, damit ich nicht, wie ich es früher gemacht hätte, sage, wir gehen zum Strand, aber jetzt hat Papa schon wieder irgendeinen Zoom-Call, sondern gehen wir zum Strand und dann telefoniere ich nach dem Strand. Wenn in meiner Partnerschaft meine Partnerin mich braucht, dann nehmen wir uns die Zeit dafür, weil das wichtig ist. Und diese Verschiebung des Fokus hin zu den, es klingt so platt, elementar wichtigen Dingen im Leben und nicht das, was vermeintlich wichtig ist, das ist auch eine neue Form von mir, sich Räume zu nehmen füreinander, auch wenn vermeintlich so viele andere Sachen wirklich wichtig sind. Und da bin ich meiner Partnerin extrem dankbar, weil die fordert das auch brachial ein. Also das ist keine, die dann sagt, ja okay, mach mal, sondern die fordert das ein, da geht das Licht wieder an. Wir reden jetzt. Und ich habe für mich, ich versuche das ist tatsächlich ein Versuchen, mehr radikale Ehrlichkeit anzulegen. In meiner Beziehung, auch in meinen Seminaren, was hab ich früher anders falsch gemacht, wie kann ich das besser machen, in der Kommunikation mit anderen, in meinem Ausdruck nach außen, auch in Reden, die ich halte, wenn ich von einem schwebenden Mönch spreche, Augenzwinker, der schwebt nicht wirklich. Für mich hat der geschwebt, da von den Superlativen wegzukommen und mehr. Das ist genug, so wie es muss ja nicht noch eine Schublade drauf, eine Schippe drauf. Und das habe ich gelernt, das zu, auch wahrzunehmen, dass es so ist. Ne? Und das ist übrigens der spirituelle Weg, auch der Weg Buddhas oder welche Religion auch immer du annimmst. Die Wahrnehmung von Dingen, die da sind. Und zwar durch den Schmerz hindurch. Du nimmst ja erst dann wahr, wenn du diesen bisschen weiter gehst. Und ja, dafür bin ich dankbar, für diesen Teil bin ich wahnsinnig dankbar, weil es, glaube ich, besonders, wenn wir beide nochmal älter werden, dann nochmal eine größere Relevanz bekommt. Weil wenn dann die Kinder keinen Bock mehr auf einen haben und Gott weiß, was im Leben da ist, und irgendwann ist auch der Stern Tobias Beck, bei dir nicht, du wirst immer da in dem Universum sein, Steffen, und auf großen Bühnen stehen, aber irgendwann will den alten Beck vielleicht auch keiner mehr sehen. Und da habe ich Gott sei Dank die Reißleine gezogen, Dinge in meinem Leben zu finden, die mir neben Bühne wichtig sind. Also ich kann jetzt sagen, wenn ich das nicht mehr machen soll oder will, dann gehe ich hier hin und werde wieder Flugbegleiter oder Rettungssanitäter, und zwar gerne. Gerne.
Verstehe. Wenn wir uns, ich hoffe, dass wir uns innerhalb der nächsten 3 Jahre öfter sprechen noch, aber zu einem Interview, wenn ich dich in 3 Jahren wieder frage, ob wir wieder sprechen wollen, was glaubst du, über welche Themen werden wir dann sprechen? Was wäre dein Wunsch, worüber wir dann sprechen?
Ich versuche ja, diese Weltschwere auch ein bisschen von mir wegzuschieben. Vielleicht haben wir da noch ein paar Minuten zu. Ich glaube, dass wir in eine Zeit reinlaufen gerade, das brauche ich nicht, dafür brauche ich ja gar nicht, ich möchte anders anfangen. Ich habe einen sehr guten Freund, der mich immer angerufen hat, als bei mir so viel zusammengebrochen ist. Der arbeitet bei Volkswagen, und ich sage, seit 12 bis 15 Jahren, komm mal zu mir in einen Kurs oder geh mal zu einem Kollegen, mach mal einen Plan B, weil ich habe in einem Lufthansa-Konstrukt gesehen, was einer LTU passiert ist. Ich habe in einem Lufthansa-Konstrukt gesehen, was einer Air Berlin passiert ist. Und meine Intuition, auf die ich viel mehr höre, weil wenn jemand zu mir sagt, ich bin hellsichtig oder jeder ist hellsichtig, das ist das Innere in dir, was anklopft. Meine Intuition sagt seit 10 Jahren, dass sich hier etwas zusammenbraut in Deutschland, was im Kuchenteig keine schöne Torte gibt, sondern was wir in der Auslage nicht sehen wollen. Und das ist jetzt in brachialster Form schon sichtbar. Aber wenn du mich fragst, ist das die Spitze des Eisberges. Und wenn wir in 3 Jahren sprechen, wünsche ich mir, dir sagen zu können, dass du und ich, Summe an Mensch, die es hören wollen, vorbereitet haben auf das, was kommt, spirituell, beginn zu meditieren, Dankbarkeitsliste, leg dir Notvorrat an, was auch immer das ist. Investier in Krypto, Gold, Silber, das für deine Familie halt. Bau dir einen scheiß Plan B auf, auch wenn du da keinen Bock drauf hast, weil hier braut sich was zusammen. Und wenn du mich fragst, sind wir in den 3 Jahren mitten in der zusammengebrauten Scheiße drin, weil, und das ist nur die Tobias Beck-Meinung, die muss niemand unterschreiben, es ein paar gestellte Weichen gibt, die keine Regierung, egal in welcher Farbe oder Farbstellation, mehr retten kann. Weil das wird wieder 20 Jahre dauern, bis das wieder hochgeht. Und dafür muss ich kein Wirtschaftswissenschaftler sein und kein Hellseher sein, sondern ich wünsche, in 3 Jahren sagen zu können, wie gut, dass wir alles in unserer Macht getan haben, um Menschen mitzunehmen und sie darauf vorzubereiten, was kommt. Weil Persönlichkeitsentwicklung zeigt sich dann, wenn es unten im Schlamm ist und nicht, wenn wir auf irgendeiner Wolke stehen. Jeder total entwickelt und mit dem Universum verbunden. Ja, es tut mir leid, dass der Ausblick jetzt so endet, aber ich meine diesen Teil wirklich ernst. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Und damit möchte ich nicht Unkenrufe machen, aber in Gottes Willen, Winter is coming. Pass auf der Mikroebene auf deine Familie auf. Sorg vor, nimm so viele mit, wie du kannst. Und gib vielen Menschen Kraft mit deinem Licht, ohne sie zu blenden und zu sagen, das steckt auch in dir. Aber jetzt müssen wir gerade arbeiten gehen, um das hier wieder aufzubauen.
Ich finde es großartig und ich kann es nur unterstützen. Thomas Huber ist ein ganz guter Freund von mir, einer von den zwei Huber-Burm, wie wir in Bayern sagen, ne, die Extremkletterer. Und zu dem, den habe ich damals gefragt, wie er mit diesen extremen Gefahren und Risiken und somit auch Ängsten umgeht, weil der hängt ja wirklich am Leben dann, wenn er in der Wand hängt. Und er hat gesagt, eine Gefahr, die ich kenne, ist keine. Und den Satz werde ich nie vergessen. Und das ist genau das, was du ja eigentlich sagst. Ne? In dem Moment, wo wir hinschauen, da wo es jetzt stinkt und wo wir hingehen, wo es jetzt nicht schön ist und uns darauf vorbereiten, damit arbeiten, in dem Moment sind wir in Kontrolle über unseren eigenen Weg. Ne? Und es gibt kollektives Karma und individuelles Karma. Und die Unterscheidung, die dürfen wir immer noch ein bisschen für uns treffen. Ne?
Ja, was wir gerade erleben, auch dieses Bashing der Coaching- und Trainerszene und Rednerszene, dieser Rhythmus, dem das Universum folgt, dem Menschen folgen, bleibt ja immer gleich, egal welche Umstände das sind. Mit anderen Worten, du wirst belächelt, beschimpft und irgendwann sind alle froh, dass du da bist. In einer Arbeitswelt, wo Zehntausende, dann Hunderttausende, dann Millionen ihre Arbeitsstelle verlieren, aufgrund etwaiger Umstände. Ab dem Moment wird jeder im Bekanntenkreis sagen, Gott sei Dank, ja, da ist so ein Coach. Keine Ahnung, der Meilensteine, Familienauf, es ist scheißegal. Hauptsache, es ist jemand da, der ausgebildet ist, dich aufzufangen, wenn du fällst. Und dieses Prinzip werden wir in den nächsten Jahren sehen. Und da wird nicht mehr über die Branche gelacht, sondern da wird irgendwann kommen, Gott sei Dank haben wir so viele Leute. Ja. Kann übrigens auch sein, dass du einfach in deiner Freizeit bei der Tafel hilfst oder bei der Freiwilligen Feuerwehr, egal was, aber dieses ganze mein Ding, ich werde jetzt, mach mich selbstständig, alles super. Was haben andere davon? Wie viel, was tust du jetzt gerade dafür, dass anderen Leuten gut geht?
Ein perfektes Schlusswort. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann das nur unterstützen. Ich bin stolz, dein Kollege sein zu dürfen. Ich finde das großartig, was du machst, dass du diesen Weg auch durchgestanden bist. Den bist du für dich gegangen, den bist du für deine Familie gegangen, den bist du aber auch ein bisschen für die ganzen Kollegen und eben für die ganzen Menschen da draußen gegangen, die noch gar nicht wissen, dass es uns gibt, vor allem für die. Und ich denke, dass wir dieses Licht immer mehr in die Welt tragen und wir müssen keine Schatten bekämpfen, müssen uns nicht mit Medien oder Politik oder so zu viel beschäftigen. Unsere Arbeit findet woanders statt und da gehst du wie immer voran und das finde ich großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Auch im Namen von vielen in meiner Community, die das ja auch sehen und die mich ganz oft fragen, weißt du, wie es dem Tobi geht, wie ist es bei dem und so weiter. Jetzt konnten sie es selber von dir hören, ja.
Danke für die Einladung und danke für unsere jahrelange Verbindung schon. Viel Freude in den nächsten Tagen mit deinem Papa. Das wird ja ein ganz besonderer Moment sein. Und für alle, die Papa und Mama noch im Handy haben, wenn ihr das Glück habt, ruft an und sagt, dass ihr an sie denkt. That's it.
Jawohl. Danke dir ganz herzlich. Bis bald.